What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Nutz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Heute mit Till Eckel als mein Gast. Till bringt langjährige Erfahrung aus einigen der renommiertesten Werbeagenturen Deutschlands mit. Drunter machen wir es nicht. Darunter Stationen bei Jungformat, DDB, Scholz & Friends und Heimat. Und nach dieser, kann man schon sagen, klassischen Agenturkarriere hat er 2020 gemeinsam mit Thomas Strehrath den deutschen Standort von MediaMonks aufgebaut. Kommen wir gleich bestimmt auch nochmal mit ein oder zwei Fragen zum Learning zurück. Mit dem Anspruch, ein neues internationales Agenturmodell zu etablieren. Und 2023 folgte dann der nächste Schritt. Du hast also alle Aggregatzustände, die man in dieser Branche genau haben kann, schon mal durchgemacht. Die Gründung der Berliner Kreativagentur 20 Rising, deren CEO er heute ist. Genau, willkommen im Podcast, lieber Till. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst. Und du hast ja angekündigt, als wir gesprochen haben, ich habe total Lust, einfach mal einen ganz ehrlichen Blick auf alles zu werfen, was mich so umtreibt, was Learnings sind, was Gedanken sind zur Branche, zur Zukunft und zu was auch immer. Das werden wir gleich einfach im Gespräch merken. Freue mich, dass du da bist.
Ich fange auch ehrlich an. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Hey, das ist gut.
Ich freue mich, bei dir zu sein, freue mich, in Hamburg zu sein. Vielen Dank.
Sag mal, lass uns mal direkt damit starten, weil ich habe ja gesagt, du hast im Prinzip tolle Agenturen durchlaufen, hast da auch wirklich, wie soll ich sagen, wichtige Positionen inne gehabt, viel bewegt und hast dann gedacht nach all dem, ich möchte jetzt eigentlich nochmal gründen. Jetzt hättest du dich ja auch in ein gemütlicheres, gemachteres Nest setzen können und einfach bei der nächsten Agentur anheuern. Was hat dich da umgetrieben? Warum wolltest du unbedingt nochmal Gründer sein und schlaflose Nächte durchleben? Und zwar nicht wegen der Kreation, sondern wegen des Unternehmertums.
Also ich glaube, was immer dazu gehört, und ich glaube, es ist eine Superkraft, ist ein bisschen Naivität. Also mir war natürlich nicht ganz klar, was das bedeutet, auch wenn ich das Glück hatte, lange Geschäftsführer von Jungformat sein zu dürfen, auf so einem autarken Standort wie die Spree damals. Das hat irgendwie natürlich mir viel gebracht und mir viel beigebracht. Aber so richtig umreißend tut man das nicht. Und man kann es ja auch nicht planen. Also wir haben es ja auch ohne Startkunden gemacht. Natürlich dachten wir hätten einen, hatten ihn dann nicht und haben es trotzdem gemacht. Und dann ist man schon mal, das ist schon ein anderes Spiel. Ich glaube, warum ich es unbedingt machen wollte, war, mich hat schon immer wahnsinnig interessiert, wie man eine Agentur aufbaut oder einen Raum schafft, in dem tolle Arbeiten entstehen. So, und zwar für alle, also nicht nur für Kreative, sondern auch für, also so als Gemeinschaftswerk einer Agentur tolle Arbeiten gemeinsam mit einem Kunden. Und in den Positionen, wo ich war, hatte ich ja das Glück, so ein bisschen zu gucken oder auch Dinge auszuprobieren. Also das muss man ja auch sagen, habe auch Dinge gemacht, die ich vielleicht jetzt nicht wiederholen würde, aber das ist ja der Segen dann, dass man das mal durfte und keiner so dolle gemeckert hat, dass man es nicht mehr durfte. Und deswegen habe ich das alles zusammennehmen wollen und sagen wollen, okay, jetzt gründe ich eine Agentur, die all das kann, woran ich glaube oder wir glauben.
Heißt das, also kann man sich das so vorstellen, dass du ein Stück weit auch Best of All Worlds gemacht hast? Also weil letztlich ist Till Eckel ja geprägt von all diesen Stationen. Also hast du gesagt, all die Dinge, die ich richtig gut fand, habe ich mitgenommen und die anderen habe ich dafür gesorgt, dass sie auf gar keinen Fall in meiner Agentur stattfinden?
Ja, ich glaube, also das Gegenteil zu behaupten wäre glatt gelogen. Das ist so, ich habe jetzt weniger sozusagen, ich glaube, man nimmt so vielleicht dann eher so das große Ganze mit. Also hier nimmt man den Anspruch mit, ja, und sagt dann aber, okay, ich will diesen Anspruch erreichen, aber vielleicht auf ein bisschen andere Art. Hier nimmt man mit, wie, weiß nicht, mit Mitarbeitern umgegangen wird, findet das toll. Hier eine gewisse Art, wie Neugeschäft rangeht. Also da gibt's ja viele Sachen, die man sich dann, die so, vielleicht merkt man die auch alle gar nicht, aber natürlich ist man der Teil, oder ist man dann das Ergebnis seiner Erfahrung, das Produkt seiner Erfahrung. Und das kam mir sicherlich zugute. Und natürlich sind dann die Sachen, die ich gut fand und wo ich auch gesehen habe, die müssten eigentlich funktionieren, aber funktionierten dann halt in gewissen Settings nicht. Also auch dann kann man dann sagen, gut, jetzt habe ich kein Network mehr, was auch immer, und kann jetzt mal machen und dran glauben und es so lange durchziehen, bis es funktioniert.
War das bei euch Culture from scratch? Also hast du wirklich auch mit deinen Mitgründerinnen und Gründern gesagt, lass uns mal gemeinsam, also man muss ja erstmal zu einem gemeinsamen Commitment kommen. Ihr wart ja alle von unterschiedlichen Stationen geprägt, wenngleich ihr, glaube ich, auch in Teilen miteinander zusammengearbeitet habt oder fast alle in unterschiedlichen Stationen. Ja. Habt ihr dann gesagt, okay, das ist so unser gemeinsames Basement, wir bringen das jetzt nochmal zu Papier und alle, die im Onboarding kommen, bekommen diesen 20 Rising Spirit mit. Also so war es ja damals bei Jungformat Gründung, da haben die das ja, wie soll ich sagen, fast militärisch durchgeplant. genannt als Operation, die eigene Marke?
Genau, also wir haben das, wir haben es ehrlicherweise zu Anfang so gemacht, dass wir uns einen Coach geholt haben. Mhm. Und wir haben sozusagen, weil wir wollten ein bisschen was über Organisation lernen. Und jetzt haben wir alle so ein Gefühl und ich glaube, dass man, ich glaube, hätte ich vor 15 Jahren diese Agentur gegründet, dann hätte ich einfach gemacht. Und jetzt hat man gedacht, nee, überleg dir doch mal ein bisschen, wie du gewisse Dinge besser oder perfekt machst. Und wir wollten immer, was ganz wichtig war, wir waren ja nicht so frustrierte Kreative und Beraterinnen und Strategen, die jetzt einfach irgendwie so sauer waren, dass sie irgendwo nicht Geschäftsführer oder CD geworden sind und jetzt gesagt haben, ich zeig's euch allen, ja. Sondern wir wollten einfach was, ich glaube, wir wollten am Ende was Besonderes machen und ganz wichtig war es nicht anders, sondern besonders. Und ich finde immer diese Abgrenzung, ich mache jetzt alles anders als die, das ist, Gott, wenn die morgen statt grün rot machen, dann darfst du rot nicht mehr gut finden. Deswegen haben wir uns sehr viel Gedanken gemacht, was wir besonders finden, auch was wir glauben, wie halt diese Atmosphäre entsteht, dass tolle Sachen entstehen. Da haben wir uns sehr viel Gedanken gemacht.
Na, lass uns mal ein bisschen über das Besonders sprechen, weil ich das interessant finde. Also ich habe nochmal so die Berichterstattung rund um die Gründung vor 2 Jahren gelesen und das war ja schon ein interessantes Unterfangen zu sagen, wir gründen in Berlin eine Agentur, die durchaus auch ein, ich sag mal, internationales Setup im Gründerteam und im Management hat, die dann eben auch für internationale Brands, die nach Deutschland kommen, der richtige Ansprechpartner und der richtige Ort ist. Wir zurückblickend, also erzähl mal so ein bisschen, was würdest du sagen zur Positionierung? Ist da eure Wette auf den Markt aufgegangen? Und dann gehen wir vielleicht nochmal in dieses Besonders über. Ja. Sind das 3 Fragen in einer mindestens, okay, ne? Aber du schichtest das ab, das traue ich dir zu.
Danke, ich gebe mir Mühe. Also ich habe, also zu dieser Internationalität dieser Agentur muss man sagen, dass sie kam vor allem daher, glaube ich, dass wir alle wahnsinnig gern in internationalen Teams gearbeitet haben. Also das davor war ja Mediamonks und da bei Mediamonks hatten wir, glaube ich, 60 Leute aus 13 verschiedenen Nationen. Und das ist einfach toll. Also kannst du mir jetzt wirklich, das glaube ich, dass das ein Produkt besser macht, dass das interessanter wird. Dann, wie bei vielen Dingen, kommt so ein bisschen, dann hat man Erfolge und man sagt ja auch nicht Nein zu Erfolg. Und dann merkt man aber, dass der Markt schon sehr deutsch ist. Also es ist einfach so, wenn man sich jetzt unsere Kundenliste anguckt, da gibt's jetzt einen großen internationalen mit Mozilla und Firefox, für die machen wir jetzt die Einführungskampagne oder die Relaunch-Kampagne. Und sonst haben wir mit den Volksbanken, das ist natürlich deutsch. Ja? Also in den Kunden ist es haben wir, finde ich, tolle deutsche Marken. Im Team sind wir auch jetzt außerhalb der Gründern international.
Und ist das nicht schwierig? Also, weil das wünscht sich ja irgendwie jeder, ne? So ein bisschen internationaleren Touch im Team, ne? Weil du sagst, es bringt einen weiter, es bringt das Produkt weiter. Und gleichzeitig trifft man aber häufig auf Kunden, die eigentlich gar keinen Bock haben, angefangen bei im Alltag Englisch zu sprechen oder englische Briefings zu schreiben oder so. Also, wie schwierig ist es, in dem deutschen Markt ein internationales Team zu haben?
Na, ich glaube, will jetzt nicht ganz desillusioniert klingen. Ich glaube, ehrlicherweise, also ich kann verstehen, wenn jemand bei einem deutschen Unternehmen, was eine deutsche Kampagne macht, sagt, Entschuldigung, warum soll ich jetzt ein Meeting auf Englisch machen? Weil ich glaube schon, dass Leute dann verlieren. Also ich spreche halbwegs fließend Englisch, bin aber Texter. Das heißt, wenn ich was auf Englisch schreiben muss, dann weiß ich auch da, also ich denke über jeden Satz gerne 10-mal nach. Deutsch kann ich das, da kann ich 20 verschiedene Varianten, auf Englisch kriege ich 7 hin. Das reicht mir nicht. So, also das heißt, ich kann das völlig nachvollziehen, dass Leute sagen, Moment, ich muss jetzt hier nicht Englisch reden. Weil sie sich dann, du holst sie aus ihrer Komfortzone raus, warum sollen sie das tun? Ich glaube, das tut man manchmal für einen Regisseur oder so. Oder wenn, mal wird das auch jeder machen, sind ja nette Leute. Ich glaube nur, das sozusagen vorauszusetzen, keine Ahnung, wenn wir uns Unternehmen angucken, für die wir arbeiten, die haben urdeutsches Marketing, deutsche Kampagne, da jetzt sagen, ihr müsst jetzt Englisch reden, fände ich auch ehrlicherweise fast komisch. Wir haben das Glück, dass wir genug internationale Kunden oder Marketings zumindest haben, die dann Englisch sprechen und dann arbeiten halt die Leute da drauf. Weil auch das muss man ja sagen, also jetzt jedes Mal eine Präsentation zu übersetzen oder so, ist irgendwie schwierig. Ich glaube aber, dass du in der Ideenfindung, es gibt ja schon einen großen Bereich, wo die Sprache egal erstmal ist. Also eine Grundidee zu finden und so, das kannst du auf Englisch oder auf Deutsch und dann wird sie übersetzt. Also das heißt, es gibt schon einen großen Teil, der total super international funktioniert und der auch international, glaube ich, mehr Freude macht.
So. Da habe ich.
Das glaube ich schon.
Und sag mal, lass uns noch mal ein bisschen auf das Besonders. Du hast ja eben auch bewusst gesagt, nicht anders, sondern besonders. Lass uns darauf ein bisschen eingehen. Was schwebte euch vor bei der Agenturgründung und was habt ihr letztlich auch in die Tat umsetzen können?
Naja, also das ist auch nach 2 Jahren, glaube ich, immer noch ein fortlaufendes Umsetzen. Mhm. Und ich finde schon diese Unterscheidung zwischen anders und besonders ganz gut, weil ich kann sagen, wir sind anders. Und dann fragst du ja, wie denn, was denn? Und heißt das nur anders? Also wie gesagt,
ist so wie dagegen, ne?
Ja, genau, das ist so, okay, die einen hüpfen alle, dann laufen wir geradeaus. Okay, Glückwunsch, ist das jetzt besser? Und ich habe mal einen Chef gehabt, der hat immer, wenn er gute Ideen sah, kratzte der sich so am Kopf und sagte, ah, das ist besonders. Und deswegen ist dieses Wort besonders für mich so schön. Und ich finde, du kannst, also wir wechseln ja auch von Agentur zu Agentur. Also haben wir uns zum Beispiel viel Gedanken darüber gemacht, wenn jemand jetzt von allen tollen anderen Agenturen zu uns kommt, wie wird diese Person begrüßt und denkt, ah, das hier ist besonders. Mhm. Das hier ist so, das funktioniert auf eine besondere Art und Weise. Wir wollen irgendwie dann natürlich auch, ist das auch anders als woanders, aber es geht um, okay, zum Beispiel besonders wird es besonders, ein einfacher Punkt, wir glauben, du kommst zu uns, dann sollst du erstmal viel über die Agentur erfahren und viel über unsere Kunden. Das heißt, wir schicken dich 2 Tage nach Hause. Das ist wirklich mal ein lustiger Moment, weil die Leute haben den ersten Tag, dann kriegen sie eine Einführungspräsentation von ihrem Teampartner oder dann CD oder so und die dauert 1,5-2 Stunden. Und das letzte Chart ist, jetzt hast du frei, dann kriegst du alle unsere Präsentationen auf deinen Kunden und nochmal die Agenturpräsentation und kannst sie 2 Tage lang durcharbeiten. So, weil dann kommst du schon mal, dann machst du es jetzt nicht genauso wie in deiner alten Agentur, sondern du merkst schon, okay, wofür stehen wir, was ist hier so Phase? Und das ist, glaube ich, sowas ist besonders. Wir machen sicherlich Dinge, die in vielen Agenturen auch schon mal probiert worden oder wo man immer mal drüber redet. Wir trennen bei Mitarbeitern Gespräch, Inhalt und Finanzgespräch. Und 2 Gespräche mit unterschiedlichen Leuten. So, das ist besonders. Wir glauben auch, dass du bei Kunden, wenn du mit ihnen sprichst und wie wir mit dem Briefing umgehen, dass es da auch einfach Sachen gibt, wo man sagt, das haben wir jetzt so noch nicht gehabt. Also das hat natürlich einfach ein bisschen mit Fleiß zu tun. Aber zum Beispiel machen wir es immer so, dass wir, also auch um die Arbeitsweise, wir sagen immer, jetzt gibt's noch mal Briefing lesen. Ja? Also weil das kennt man ja auch, du hast irgendwas, liest das Briefing und hast so, ja, so verstehe ich schon irgendwie. Mhm. Und dann arbeitest du so 2 Wochen auf irgendeinem Projekt und dann denkst du, jetzt noch mal Briefing lesen.
Und wie oft hat man den Moment, dass man denkt, da steht ja eigentlich schon alles drin, genau. Oder? Und das ist so faszinierend, weil am Anfang denkt man, ja, okay, ja, genau. Also genau. Schauen wir dann mal.
Und das ist aber lustig, dann stehen wir zusammen und lesen noch mal das Briefing zusammen. Also als wäre es das erste Mal. So, und ich glaube, das sind so Sachen, wo ich glaube, das ist besonders und das ist ja nicht besonders um des Selbstzweck, sondern das soll zum besonderen Ergebnis führen. Ich glaube auch, dass wir, dann vielleicht als letztes Beispiel, wir gucken, dass Leute, also ich kannte das ja auch, dass man immer so sich fragt, okay, wo stehe ich gerade in dieser Agentur? Mhm. So, wie werde ich gerade gemocht oder nicht gemocht? Und wir haben so Mitarbeitergespräche so klar und mit so einem Anforderungsprofil und sonst wie durchdacht, halt mit Hilfe eines Coaches, dass wir glauben, okay, die Situation von jedem ist total klar und du kannst dich auf das konzentrieren, weswegen du da bist und weswegen wir Spaß haben wollen. Mhm.
So. Und sag nochmal kurz zurück zu dieser Frage nach der militärischen Operation, also dem Culture from Scratch-Gedanken. Habt ihr dann mit Hilfe des Coaches für euch ein gemeinsames Setting definiert, dass ihr gesagt habt, ich nenne sie jetzt mal unsere Magic Moments entlang der 20 Rising Experience sind diese, die schreiben wir fest. Das ist so eine Art Kulturkodex oder so eine Art Handbuch.
Ja, genau.
So wollen wir das machen.
Es gibt ein Handbuch. Mhm. Ich glaube, wenn man das liest, dann weiß man sehr, sehr viel. Mhm. Ist auch in dieser Präsentation, die ich eben erwähnt habe. Und auch das ist, ich glaube, es ist so ein doofes Wort, aber ich finde es ganz schön, Verlässlichkeit. Mhm. Ich glaube, bei allen, also ich glaube, Kreativität ist auch bei den sehr guten Agenturen, in denen ich war, da hattest du, bei den tollen hattest du immer so eine Sicherheit, auf der du kreativ sein konntest. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Mhm. Und diese Verlässlichkeit, die wollen wir Leuten, also alles ist gut, kümmer dich nicht um sonst was, sondern du bist in Sicherheit. Und jetzt kümmern wir uns alle um tolle Ideen. Und das ist das, was wir hinkriegen wollen.
Ich glaube, also ich war nie da, das war auch vor meiner Zeit, aber Springer und Jacobi galt, glaube ich, immer als eine Agentur, die das ja, wie soll ich sagen, den gesamten Alltag inklusive aller Formate und Dokumente maximal verregelt hat. Mhm. Ne? Also gibt es für dich auch einen Bereich, wo du sagst, boah, jetzt ist ein bisschen viel Regel und Vorgabe, oder sagst du, nee, mich als Kreativen erleichtert es total, wenn ich diese 10 Schritte für ein gutes Briefing, wenn ich die Checklist, wenn ich das alles zur Hand habe?
Na, ich glaube, also ich hab ein bisschen Angst immer vor zu großer inhaltlicher Vorgabe. Mhm. Also jetzt irgendwie, das sind die Punkte für ein gutes Briefing, weiß ich gar nicht, weil ich da immer sagen würde, da sind wir auch alle zu lang dabei, weil wir genau wissen, dass wir hatten alle schon mal ein 20-Seiten-Briefing, was toll war, und alle ein 20-Seiten-Briefing, was schlecht war. Mhm. So, also das ist immer zu sagen, das glaube ich nicht, dass das immer so funktioniert. Ich glaube, es sind Rahmenbedingungen. Also ein ganz einfaches Beispiel. Ich war mal bei einer Agentur, die sehr kreativ ist, wo man aber, also bei jeder, da musste man viel arbeiten, bei jeder abendlichen Pizzabestellung hat man danach 3 Wochen lang gebraucht, bis man wusste, wo man seine Quittung abgeben muss und wer ihm jetzt irgendwie die 30 Euro irgendwie für die Pizza wieder gibt. Und bei anderen Agenturen ist das völlig sofort geregelt. Und das ist das, was ich meine. Also Pizza, muss noch, also bei uns jetzt selten, aber das ist, ich glaube, es muss diese, ich will diese Rahmen so setzen. Das ist das Bild, was ich immer habe, was ich so halb gern benutze, weil es ins Tierreich geht. Aber ich finde immer, ich will so eine perfekte Weide. Mhm. Und das Besondere an einer Weide ist, dass ein Zaun drum. Und dieser Zaun gibt dir Sicherheit, weil niemand von außen reinkommt. Aber du weißt auch irgendwie, das ist dein geschützter Bereich. Und da kriegst du Essen und Trinken und alles, was du brauchst, fühlt sich wohl. Aber so den Gatter kannst du immer rausgehen. Also ich glaube, anders als Springer und Jacobi sind wir weit entfernt von einer Sekte. Mhm. Weit entfernt von 24 Stunden am Tag. Aber ich finde so, auch für Kunden, ehrlicherweise, du kannst dich auf Dinge verlassen. Mhm. Die kommen immer. So, also vor jedem Meeting kriegt unser Kunde eine E-Mail, was er morgen zu erwarten hat. Mhm. Und da steht drin, du siehst 3 Ideen oder 17 oder eine. Mhm. Wieso, weshalb, warum? Das steht da schon drin. Mhm. So, und das sind Sachen, glaube ich, so eine, ja, Verlässlichkeit.
So, ich glaube, das Prinzip der Verlässlichkeit ist gar nicht zu unterschätzen. Man mag ja irgendwie denken, in Zeiten, wo Innovationskraft und Agilität und Geschwindigkeit und all das ja auch gerne und zuhauf ins Schaufenster gestellt wird, ist ja auch nicht irrelevant, ja. Aber hat man manchmal das Gefühl, dass die grundsätzlichen Tugenden wie Verlässlichkeit, wie Ehrlichkeit, dass man sich fast piefig fühlt, wenn man das irgendwie thematisiert. Ja. Aber gerade deswegen finde ich es eigentlich so geil, muss ich gestehen. Ja. Weil das so, ich glaube, das ist, wenn man sich jetzt mal die Zeiten anguckt, in denen wir gerade unterwegs sind, ne? Geschwindigkeit, Unsicherheit, Komplexität, da suchst du ja Leute, die gerade sind und die auf jeden Fall mal verlässlich sind und ein Stück weit auch bei aller Kreativität, aber in einem doch auch erwartbaren Kontext unterwegs, ne? Dass du weißt, okay, die haben mein Briefing ernst genommen, check. Ja. Ja, also möglicherweise nicht off-Briefing.
Ja, also und wenn off-Briefing, dann begründet. Mhm. Also das ist, muss man mal aufpassen als Kreativer, wenn man dann so Sachen sagt wie Verlässlichkeit, dass man, der ist aber langweilig. Ich glaube total an, also die beste Idee, die du meiner Meinung nach haben kannst, ist, ich sage immer, richtig kann jeder und verrückt auch. Mhm. Und das ist irgendwie beides so, richtig und verrückt, dann wird's geil. Mhm. So, das ist besonders. Und da hinzukommen, also dafür musst du wissen, irgendwie, was richtig ist und musst die Freiheit haben, verrückt zu sein. Mhm. Und das würde ich
die Balance gerne, zu halten. Das heißt, das ist auch das zentrale Versprechen letztlich, also der Agentur, dass ihr
dann haben wir eine besondere Idee.
Ja.
Also wenn man sie irgendwie so begründen kann, dass man muss die sehen und denken, das ist hier einfach irgendwas Besonderes, das bleibt so an mir hängen. Mhm. Und das kann ein Satz sein oder was auch immer. Und wenn du das hast und denkst, ja, der ist so gut, der stimmt sogar noch, dann ist es toll. Mhm.
Sag mal, mit Blick auf, wir haben jetzt so über Positionierung und Kultur gesprochen. Ja. Ihr habt euch ja am Anfang auch wahrscheinlich schwerpunktmäßig überlegt, was ist eigentlich das Angebot, was wir an den Markt haben. Mhm. Ne? Also die Range ist ja sehr breit. Klar kamt ihr jetzt alle irgendwie vornehmlich aus Kreativagenturen, aber selbst da ist ja das kreative Produkt nicht mehr das kreative Produkt, sondern ist ja sehr vielschichtig. Mhm. Also habt ihr vorher gesagt, wir wollen schwerpunktmäßig Big Idea, Awareness und, weiß ich nicht, Bewegtbild? Oder wie offen seid ihr an die Frage rangegangen, was ist eigentlich das Produkt, was wir anbieten?
Ja, also Da hat ehrlicherweise, glaube ich, dass du, wenn du meinen Lebenslauf durchgehst, kannst du so ein Cluster bilden von Kreativagenturen. Und da muss man sagen, was schon rausgestochen hat, ist Mediamonks. Mhm. Und deswegen waren diese zweieinhalb Jahre auch toll. Einmal, weil ich diesen Laden da aufbauen konnte, auf 60 Leute, aber auch, weil die Arbeit schon sehr anders war. Also es war wirklich nochmal digitaler. Es war auch schneller. Mhm. Deswegen, glaube ich, sehr an unterschiedliche Geschwindigkeiten. Mhm. Und ich glaube, dass wir das genommen haben und wir dachten, glaube ich, zu Anfang so ein bisschen, ja, wir können unterschiedliche Spiele spielen. Und ich glaube, dass wir ehrlicherweise, wir können, glaube ich, sehr modern kreativ sein. Und ich finde auch diese ganze Trennung zwischen Social-Media-Agenturen und Klassik-Agenturen, ich weiß überhaupt nicht, wie das jemandem erklären soll. Also es gibt sicherlich eine Betreuung von Social-Channels, die ich nicht liefern kann oder nicht liefern will. Ich glaube aber, eine Idee heutzutage nicht social zu denken, also wenn dann ein Kunde zu mir sagt, ja, das müssten wir nochmal mit unserer Social-Agentur besprechen, dann kriege ich Angst, weil ich habe alle Leute, die bei uns arbeiten und also nicht alle, aber die meisten sind aufgewachsen in einer Zeit, wo sie alles, was sie kennen, auf irgendwelchen Social-Kanälen gesehen haben und nicht irgendwie im Fernsehen vor der Lindenstraße. Und deswegen, diese Trennung ist für uns schwierig und ich glaube auch, dass wir durch diese Erfahrung auch auf den unterschiedlichen Hochzeiten tanzen können. Und wenn nicht, sind wir auch völlig bereit, uns Partner reinzuholen und kommunizieren das auch offen, dass wir jetzt jemanden reingeholt haben, der sich mit irgendwas besser auskennt, als wir das können. Deswegen glaube ich, wir sind da schon, es geht am Ende, glaube ich, wirklich um die Idee, aber ohne diese Präsigkeit. Die große Idee, Rest doch scheißegal. Nee, natürlich nicht, ist so. Also wir wollen schon eine Lösung, wir wollen auch, dass die verkauft. Das ist ganz wichtig. Wir haben irgendwie diesen Satz, also wir haben zwei Sätze, finde ich, die da entscheidend sind. Der eine ist, wir haben dieselben Kunden wie unsere Kunden. Mhm. Also einfach, um nochmal zu der Agentur klar zu machen, wer sind eigentlich unsere Kunden. Natürlich hat man Ansprechpartner und will auch, dass die fröhlich und glücklich sind. Ja, aber eigentlich haben wir dieselben Kunden wie Sie, nämlich die Leute, die dann das Produkt kaufen oder bestellen. Und das zweite ist mehr Kunden für unsere Kunden. Also es soll schon, es hat schon einen Zweck. So, und ich glaube sehr, dass Kreativität und Ideen, die besonders sind, diesen Zweck wahnsinnig gut erfüllen können. Und da wollen wir hin.
Lass uns nochmal auf Mediamonks, weil das finde ich interessant, nur dass du gesagt hast, das hat nochmal, das sticht so heraus aus dem Lebenslauf und hat mich auch in den 2,5 Jahren geprägt, gerade in puncto Digitalität. Erzähl noch mal ganz kurz so im Schwerpunkt Geschäftsmodell und Idee von Mediamonks. Also worum ging es, als ihr gesagt habt, wir machen das hier in Deutschland?
Na, also ich glaube, es war Deutschland und Holland. Mhm. Und das Versprechen war, damals war, glaube ich, das große Problem die Überförderung von Marketingleiterinnen und Leitern, was völlig okay war, weil sie einfach in einer Assetflut ertrunken sind. Also die wussten nicht mehr, wohin. Und dann hat Mediamonks gesagt, gut, super, das können wir und dann, wir können diese Maschine bauen, ja, die Dinge ausspuckt, die mit der sich eine klassische Werbeagentur manchmal schwer tut und die auch in 700 verschiedenen Sprachen übersetzt werden müssen und so weiter und so fort. Und dafür brauchen wir, und da kam ich dann ins Spiel, aber jemanden, der sozusagen die Grundideen entwickelt. Mhm. Und deswegen haben wir so diesen Creative Hub in Berlin gegründet und haben dann auch von Anfang an Einführungskampagnen für BMW gemacht. Dann, wie weit dann die Maschine, das musste alles aufgebaut werden und wie weit das dann jemals gelungen ist, das muss man heute mal Mediamonks fragen.
Das war das Automatisierungsversprechen vor AI sozusagen.
Genau. Also es ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo heute ist klar, wie es gemacht wird, nämlich AI. Mhm. Ich dachte, wir sind der erste Podcast, der nicht über AI redet. Schade.
Wir haben es nur, wir können es ja noch rausschneiden.
Aber also das ist genau, also deswegen glaube ich, heute ist das klar. Aber damals war das Versprechen und auch für Kreative war es natürlich toll, weil sozusagen uns gesagt wurde, ihr macht die Grundidee, die herausragenden Elemente einer Kampagne und der Rest kommt von der Maschine. So, also dazu sagt jetzt irgendwie keiner nein.
Und sag mal, wieso hat es dich geprägt? Weil man könnte ja sagen, gut, der Automatisierungsteil ist der Automatisierungsteil.
Weil man da in eine Welt, also auf eine Welt getroffen ist, und zwar innerhalb der Mediamonks, die so anders war. Also die hatten eher so eine eine gewisse Angst vor Kreativen. Mhm. So, also die nicht Produktioner waren, die nicht so aus ihren Bereichen kamen. Das heißt, man musste erstmal sagen, aber Moment, was ist denn genau eine Idee? Also man musste sich auch selbst nochmal hinterfragen, brauchst du das nicht? Dann, glaube ich, war die Geschwindigkeit völlig, also die haben immer losgelegt. Und wir haben gesagt, Entschuldigung, können wir erstmal nachdenken. So, und das war spannend. Also das war einfach eine andere Welt. Ich will gar nicht sagen, besser oder schlechter. Mhm. Das war eine andere Welt, die auch wirklich die dann einfach dazu geführt hat, dass du bei manchen Dingen auch sagst, stimmt, das können wir doch jetzt einfach schnell machen. Und wo du dich auch fragst, warum dauert das so lange? Mhm. Ja, mach doch einfach. Und andere Sachen, wo du sagst, nee, das, da habe ich recht, das muss schon ein bisschen länger dauern. Das hat, glaube ich, mich geprägt. Und dann habe ich da relativ frei autonom ein 60-Personen-Laden in Berlin aufbauen dürfen mit einem tollen Kunden oder großen Kunden wie BMW. Das war eine riesen Herausforderung und dann auch der Umgang mit einem Netzwerk war dann auch eine Herausforderung. Mhm.
So. Ja, das glaube ich. Vor allem, wenn es dann ein Netzwerk ist, was ja auch nochmal anders, vom Background her anders geprägt ist. Ne? Oder andersrum, wenn du sagst, um dich herum sitzen auch nur produktionsaffine, erfahrene Menschen, dann musst du ja doppelt um das kreative Produkt und die Zeit dafür kämpfen.
Ne? Ja, genau. Also ja, da muss man auch wirklich sagen, da ist dann uns auch der Kunde irgendwie, das kreative Produkt wäre ist dann sozusagen in der Zusammenarbeit wirklich enger mit dem Kunden entstanden. Und das war auch enger als sonst, weil sozusagen die Taktung war so schnell, dass man einfach mehr Abstimmung hatte und dass man mal schneller über Dinge geredet hat. Und auch das ist ein schönes Learning gewesen.
Das heißt aber zwischen den Zeilen habe ich so ein bisschen rausgehört, das Geschäftsmodell Media Monks ist zumindest in Deutschland, Holland, dann letztlich ein bisschen daran gescheitert, dass im Backend das, was vorne raus versprochen wurde, nicht so automatisiert geliefert werden konnte, wie man sich das in der Asset-Schlacht vielleicht gewünscht hätte, sie zu gewinnen.
Da, wie weit es dann gescheitert ist, das weiß ich, ich bin ja nach 2 Jahren raus, weil ich einfach dann merkte, ich stoße an Grenzen. Also ich stoße auch an Grenzen, wo was ich von meinen Leuten fordern kann, einfach auch nicht mehr okay war. Mhm. Und dann muss man einfach sagen, gut, danke. Und hatte dann ja auch einen neuen Plan. Und
das war gut. Absolut. Was ich interessant finde, das habe ich vorhin vergessen zu fragen, weil wir ja so über diese Frage, was hast du von den einzelnen Stationen mitgenommen? Mhm. Ne? Von wie will ich, dass Menschen behandelt werden? Welche Strukturen fand ich geil? Mhm. Wie fand ich Pitchen? Wo gut? Was würdest du sagen, so bei den zentralen Sachen, da hatte ich, weiß nicht, sagen wir jetzt mal Jung von Matt geprägt. Und hier hatte ich Heimat geprägt. Also was sind so die Kirschen, wenn du jetzt mal so zurückblickst an die unterschiedlichen Agenturen, wo du gesagt hast, ja, das war schon besonders.
Also besonders war, ich sag's mal ohne Agenturnamen, also besonders war einmal bei einer Agentur der ultimative Glaube an die Idee. Mhm. Also es ist die Idee und es ist nichts außer die Idee. Und zwar über alle Bereiche hinweg. Also und da kommt eine andere Agentur ins Spiel. Ich glaube, dass ist wieder so ein Satz, der komisch ist für einen Kreativen. Aber ich glaube, dass tolle Kreativagenturen eine ganz starke Beratung haben. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich, dass eine Kundenführung, eine Einschätzung, ist das richtig oder falsch? Was müssen wir eigentlich machen? Dass sowas immer nur passiert, wenn alle, also meinetwegen nehmen wir die Strategie auch noch mit rein, also nicht meinetwegen, sondern natürlich nehmen wir sie mit rein, dass diese alle Teile wichtig sind. Also mit diesen Kreative sind Götter und da ist das Wasser, die rennen ja alle drüber. Damit konnte ich nie so richtig was anfangen. Ich glaube aber trotzdem, dass es um die Idee geht. Das heißt, auch Beratung muss dazu beitragen, dass die Idee toll wird. Auch Strategie hat am Ende das Ziel, dass unser Produkt gut wird. Also zum Beispiel, was dann vielleicht, also wenn mir ein Bewerbungsgespräch eine Beraterin, ein Berater sagt, sie ist die Übersetzerin zwischen Kunden und Kreativen. Da könnte ich weglaufen. Das finde ich ganz furchtbar. Weil, nee, du bist Teil unseres Produktes. Du sorgst dafür, dass dieses Produkt toll wird. Und du sorgst dafür genauso wie ein Kreativer und Stratege. So, und das ist, finde ich, das hat man auch gelernt in Agenturen, wo diese Zusammenarbeit gut war und wo es vor allem Berater gab, die sich dafür interessiert haben, wurde es immer gut.
Ich habe auch das Gefühl, dass sehr viele, also zumindest viele der Kreativen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, haben eine große Fähigkeit darin, mit Kunden zu sprechen. Also es braucht, ehrlicherweise, es ist ja nicht so, dass man sagt, das ist irgendwie ein verrückter Professor, den man irgendwo wegsperrt, weil der sich nicht artikulieren kann, sondern die Kreativen haben ja eine hohe Überzeugungskraft und da geht es dann ja nur um andere Facetten, um die Idee möglich zu machen und Argumente entsprechend an den Tisch zu bringen. So.
Total. Und ich fand immer es furchtbar, dieses die Verrückten, das sind dann die Kreativen und dann muss einer irgendwie, was weiß ich, was mit ins Büro nehmen, damit alle auch wirklich glauben, dass er verrückt ist. Und das fand ich alles, das war nie...
Die Axt und so?
Die Axt? Welche Axt?
Es gibt doch so eine Geschichte, dass es einen Mitarbeitenden mit einer Axt im Büro gab, der gerne Holz hackte und dafür ein Büro bekam.
Ja, ach Gott, stimmt, das war Jungformat, ja. Ne? Oh Gott,
aber den gab es wohl wirklich.
Okay, ja, den gab es wirklich. Stimmt, die Geschichte stimmt. So, und wenn es ein guter Kreativer war, dann ist das, das ist ja auch völlig okay. Aber ich finde so diese Unterteilung aus, das sind die Verrückten, damit konnte ich nie was anfangen. Und ich finde auch ich weiß noch, das einmal war ich beim Kunden und habe über eine Idee diskutiert und die sagten dann irgendwann, ach Till, jetzt komm, lass doch einfach aufhören, wir geben dir 10.000 Euro für eine Wortidee. Und das war für mich schlimm, weil ich irgendwie gesagt, aber nee, ich will doch hier irgendwie, ich will nicht einfach irgendwas machen, ich will das machen. Und deswegen glaube ich immer, dass es, ja, auch in Kreationen gibt es sowas wie ein richtig und ein falsch, es darf nur nicht kompliziert und nur nicht langweilig sein.
So. Du hast jetzt gerade das Thema Awards selber genannt, sonst hätte ich dich auf jeden Fall nochmal gefragt als Teil deiner persönlichen Überzeugung, aber ich ahne schon ein bisschen, in welche Richtung die Antwort gehen wird. Wie stehst du zum Thema Awards?
Also erstmal grundsätzlich glaube ich, dass es völlig okay ist, dass eine Branche Awards hat. So, also die gibt es bei Architekten, die gibt es vielleicht auch bei Zahnärzten, keine Ahnung. Mhm. Das finde ich super.
Für die schönste Krone.
Für die schönste Krone, die tollste Kauleiste, wer weiß. Naja, die beste Operation. Das finde ich völlig legitim und das finde ich auch gut, sich darin zu messen. Und auch ich durfte ein paar Awards gewinnen und habe mich schon sehr über die gefreut. Ich glaube nur, dass ich mochte immer Agenturen, wo es keine Diskrepanz gab zwischen Tagesgeschäft und Awardgeschäft. Mhm. So. Und auch ich habe, schuldig in allen Punkten der Anklage. Auch wir haben irgendwie vor 5 Jahren oder so mal mit so einer tollen, muss man sagen, Award-Idee, aber es war eine Award-Idee, haben wir Silber oder Gold gewonnen. Und diese Freude darüber ist einfach bei mir nicht so doll, wie damals, als wir für Mini-Gold gewonnen haben. Weil da weiß ich, was ich gemacht habe, um dass das so wird. Also das ganze Team, das hatte praktisch Tränen in den Augen, weil die alle wussten, wie lang der Weg war und wie schwer das war. Und irgendwie dann glaubst du ja nochmal doppelt dran, weil irgendwie jetzt sagen auch andere Leute, ist gut. Und deswegen glaube ich, ich glaube einfach sehr an echte Arbeiten. Und ich finde auch dieses, dann muss ja hier irgendwie, also ich glaube auch diese Charity-Gedanke. Natürlich ist das toll, was gegen Rechtsextreme zu machen. Natürlich ist es toll, was für Demokratie zu machen. Ich würde nur, also wir haben den Plan jetzt, dass wir uns so, wir sind jetzt ja so über 2 Jahre und im 3. Jahr wollen wir dann so ein paar Dinge einführen, weil wir uns erstmal finden wollten. Und wir werden uns eine Organisation nehmen, der wir einfach helfen. Und zwar egal was. Also auch wenn die ein neues C braucht, was wir nicht einreichen können, dann kriegt diese Charity ein neues C. Aber so zu denken, ich glaube nicht, dass viele Agenturen gegen rechts kämpfen würden, wenn es die Awards nicht geben würde. Also sicherlich ein paar. Aber ich finde, das ist so eine, ich bin damit ein bisschen aufs Kriegsfuß, muss ich sagen.
Mittel zum Zweck.
Das ist, heute ist es das, morgen ist es das. Du willst dann ein Award und ich finde auch, es hat dann, also dann kann man ja sagen, das ist wie Prototypen. Das glaube ich nicht, weil für mich ist immer der einfache Weg, um ehrlich zu sein. Es ist immer, und ich finde auch, dann verkaufe ich ein anderes Produkt. Also warum glaube ich, dass für einen Charity etwas wahnsinnig Kreatives und Besonderes genau das Richtige ist, aber für meinen Brot-und-Butter-Kunden nicht? Das finde ich merkwürdig. Und deswegen würde ich gerne, dass wir es schaffen, bei Awards, wenn wir dann anfangen mitzumachen, dass wir mit dem Tagesgeschäft da ganz gut dastehen.
Für viele sind ja die Award-Rankings ja auch ein relevanter New-Business-Treiber, aber wenn wir uns mal ehrlich machen und wissen, wie viel Geld eben auch investiert wird, um unter die ersten Plätze zu kommen, allein schon an Einreichungsgebühren, Case-Aufbereitung, Filmen und eben auch Projekten dieser Art, da musst du ja erstmal ein gewisses Kundengrundrauschen haben, um überhaupt in diesen Prozentbereich der einreichungswürdigen Cases zu kommen, bei den tollen Arbeiten, die da stattfinden. Ist das, ich sag mal, für eine Agentur deiner, auch unserer Größenordnung extrem schwierig? Das also zumindest würde es den New Business Return wahrscheinlich nicht so richtig rechtfertigen.
Also ich glaube auch allein, was die, also man sieht, wie viele Awards jetzt irgendwie aus dem Nichts noch hochkommen und dann alle reichen dort ein. Das ist schon verrückt. Und dann ist auch so eine, dann denke ich mir, ja, jetzt stehen wir alle auf diesen Awards-Party, aber da draußen ist irgendwie Krise. Für mich passt das so halb zusammen. Und ich glaube auch, dass, was hast du denn als Agentur davon? Also auch, ich glaube nicht, dass wir es anders machen würden, aber man muss ja auch ehrlich sagen, egal wie viel Geld, also wenn ich jetzt 50% unseres Budgets nehme und damit alles in Awards tue, dann schaffe ich es vielleicht, Siebter im Ranking zu werden, mhm, ja, wenn es richtig gut läuft. Was habe ich davon? Mhm. So, dann habe ich lieber, also ich mag diesen Moment, wenn Leute auf unsere Website gucken, die immer sagen, ja, man kriegt da gar nicht so viel mit, ja, mhm, und gucken sie auf die Website, man sieht eine Handschrift, das ist schön. So, und das mag ich viel lieber, mhm, als irgendwie, ja, wir sind Siebter im Blabla-Ranking und weil wir was für die und die Charity gemacht haben. Mhm. Da mag ich lieber, dass wir, mhm, Leute denken, ah, gute, was weiß ich, was Kampagne.
Ich komme noch mal zurück. Du hast eben gesagt, und im dritten Jahr machen wir dann so noch mal ein paar Feinjustierungen, sage ich mal. Das war ja nicht deine Wortwahl, aber der Gedanke dahinter. Das wäre auch noch mal eine Frage gewesen. Was sind so Learnings aus 2 Jahren 20 Rising? Also was hat geklappt? Wo verändert ihr euch jetzt auch noch mal? Wo siehst du auch Anpassungsbedarf?
Also wir gucken jetzt, also man muss sagen, das ist schon für uns alle eine tolle Reise und es ist gar nicht so, wo man sagt, ach guck mal, heute haben wir das gelernt und gestern das, sondern du hast so ein Gefühl und manches ist vielleicht auch einfach Zufall. Mhm. Ja? Und deswegen, glaube ich, gibt es einfach ein paar Dinge, die so gar nicht an einem Punkt festzumachen sind, sondern die einfach so kommen. Mhm. Und deswegen würde ich zum Beispiel sagen, also unsere Chemistry, ja, die haben wir, glaube ich, 27 Mal überarbeitet. Ja? Mhm. Ich glaube, jetzt habe ich das Gefühl,
du meinst Chemistry Meetings,
also Chemistry, wie ihr das, die Chemistry Präsentation, angeht, ja, also die Credentials, ja, die Credentials. Die haben so oft überarbeitet, weil du immer denkst, ach so, da könnte man das noch machen, ja, und dann sagt der
das. Oh Gott, aber das kenne ich. Das ist so für mich das absolute Rabbit Hole. Ist diese,
klar,
oh Gott, diese Denkschleife, in der du bist, wenn du deine Credential anguckst und Stichwort so besonders. Ja, also so, wie schafft man es herauszustechen aus diesem typischen?
Ja, also wir haben jetzt so, also wir wurde empfehlen, das ist eine ganz spannende Empfehlung. Dass man einfach sagt, also dass man eine Maximals hat an Pitches, an die man teilnimmt. Einfach sagt, so, wir machen X Pitches im Jahr, mal gucken, ob ihr einer davon seid. Mhm. So, also das ist so eine, kurz vor Arroganz, mal gucken, wie wir das hinkriegen. Mhm. Aber ich finde das interessant, weil ich glaube, dass in diesen ganzen Pitches, und das ist auch etwas, was wir anders machen, wir haben uns zu Anfang wahnsinnig gefreut, in Pitches zu sein. Also diese Naivität sei uns verziehen. Mhm. Also da haben wir, hat dann irgendwie jemand angerufen und gesagt, hey, wir machen den Pitch. Ihr könnt mit. Hab ich gesagt, geil.
Man, ja, fühlt sich ja auch so gesehen,
man,
ne?
Man fühlt sich gesehen. Ja. Man hat natürlich gewollt, auch so auf so Kunden gearbeitet, wo man denkt, ja gut, also das schaffen wir schon. Ja. Das ist natürlich teilweise auch ehrlicherweise Quatsch, dass wir da mitgemacht haben. Hätten wir nicht tun sollen. Mhm. Ja. Und ich glaube, da sind wir deutlich besser geworden. Auch, dass wir einfach merken, das bringt uns nichts. Also lass wirklich mal härter an der Auswahl sein und dann auch vielleicht mal absagen. Also ich will dieses Absagen, mir persönlich fällt das fast schwer, so, weil es immer so, also man darf es nicht arrogant machen, finde ich, aber man muss dann sagen, ich sehe hier nicht unsere Chance. Mhm. So, und dann hast du, jeder verlorene Pitch ist so nicht nur schlecht fürs Budget, sondern auch für Stimmung und für so, deswegen lieber die auswählen. Wir haben angefangen, Rückfragen zu stellen. Also nicht nur so, also es gibt so dieses Wort vom Returned RFI, also dass du sagst, okay, jetzt fragen wir euch mal, warum ihr pitcht und einfach mit dem Kunden rauszukriegen, was will er denn wirklich und ist das was wir liefern können? Also worum geht's hier? So, weil wir schon, glaube ich, eine Agentur sind, die, wenn du einfach dasselbe weiter willst, dann, also wenn es sehr gut ist, dann super. Aber oft suchen wir schon dann einen Angang, um vielleicht noch mehr aufzufallen, sonst lässt man ja nicht pitchen, wenn man nicht mehr will. Und deswegen, also da, glaube ich, sind wir schon klar, wofür wir stehen und auch uns selbst ein bisschen schützen davor, dass wir jede Sache machen. Mhm. Sonst nach 3 Jahren gibt es auch, also wir wollen anfangen jetzt dann sozusagen im nächsten Geschäftsjahr die Menschen zu an der Beute teilhaben zu lassen, die bei uns arbeiten. Das ist dann etwas, was jetzt kommen wird. Mhm.
Das heißt am Ergebnis oder an der Pitch-Erfolgs?
Ja, am Ergebnis.
Ja, okay.
Also dass wir einfach auch da, dass jeder aufgrund seines Gehaltes wissen kann, wie viele Punkte, also kriegst du Punkte für dein Gehalt und dann wird da ein Betrag ausgeschüttet und wenn du, weiß nicht, 5.000 Euro verdienst, kriegst du halt 50 Punkte und ein Punkt ist dann X wert. Mhm. Und so, dann kann auch jeder ungefähr schon, kannst du mal im Jahr sagen, ja, Punkte stehen gerade da. Mhm. Wenn wir das noch schaffen, stehen sie da. Dann kann auch jeder ein bisschen mitmachen. So, das sind Dinge, die jetzt noch kommen. Und die, ja, ich glaube, du brauchst einfach eine Sicherheit, die wir vielleicht auch unterschätzt haben, wie du stehst. Also wir dachten alle, also ich habe jetzt 8 Jahre Jung von Matt geführt. Ja, das ist jetzt auch schon eine druckreiche Position, gerade als Kreativer. Aber da ist ja schon, also der Wind kommt von innen und nicht von außen. Mhm. Und plötzlich gibt es den Wind von außen. Okay, gehe ich jetzt damit um. Und das sind schon so Sachen, auf die man reagieren muss. Dann hast du mit Kunden einen anderen Draht plötzlich. Weil ich bin dann auch, also sagt ja auch was über uns, wenn ich als kreativer CEO bin. Mhm. Und dann bin ich natürlich auch ein bisschen mehr mit Kunden unterwegs und hast auch noch mal eine andere Rolle und musst auch mal da dich positionieren, musst nochmal Nein sagen, muss man sagen, aber nee, vielleicht doch so. Das muss man auch alles ein bisschen lernen und umarmen. Mhm. Und das, glaube ich, haben wir uns gegeben.
Und sag mal, bei Pitches, was ist so denn, wenn du dir ein Format backen dürftest, weil es wird ja viel über Pitchkultur und, also wir hatten jetzt gerade ja die ganzen Diskussionen rund um den O2-Pitch und 2 Millionen von 4 Agenturen investiert. Jetzt gibt's ja die Neugründung der, ich nenne sie jetzt mal Marketingberatung, weil ich glaube, Pitchberatung würde sie nicht sagen, Dora Osinde, die sagt, ich will das alles irgendwie sinnvoller. Die hat dieses, ich glaube, Yeah But No gegründet, ne, dass sie sagt, ich möchte viel stärker auf Chemistry, Cultural Fit und viel weniger auf Ideenpräsentation, Arbeit für die Mülltonne und so weiter setzen. Also was wäre für dich als Kreativer, aber eben auch als Unternehmer, der mit seinen Ressourcen einigermaßen sorgsam umgehen muss, das ideale Pitch-Format? Gibt es das überhaupt?
Das weiß ich ehrlicherweise nicht. Also wer es weiß, soll am lautesten rufen, tun ja auch ein paar. Ich glaube ehrlicherweise, egal, ob du jetzt einen Workshop für 4 Stunden machst oder eine Pitch-Präsentation für 2 Stunden, das ist ja vorbereitet. Also wunderschön, wir haben unseren ersten Workshop gemacht, eine tolle Marke, die kam dann zu uns, hatten wir noch nicht mal das richtige Office und haben nebendran, da wurde am Nacht davor noch eingebrochen, also wirklich schöne Geschichte. Hätten wir natürlich sehr, sehr gern gemacht. Und dann habe ich mich hingestellt und habe gesagt, ja, was wir nicht machen, wir haben natürlich den Workshop vorbereitet und die Fragen, die wir stellen wollten und so, also toll zum Arbeiten, aber wir hatten keine Lösung. Und das habe ich gefeiert, ja, weil ich wirklich gesagt habe, hey, wir wollen das gemeinsam mit euch machen, ja. Ja, die gingen danach zu einer anderen Agentur und die hatte in diesem Meeting, hatte die 3 perfekten Ideen.
Die hatten 4 Asse schon in den Ärmel gesteckt und haben gesagt, irgendwann streuen wir die ganz zufällig, damit der Kunde dann final denkt, eine Idee hat keinen Wert, weil die ja in 2 Stunden entsteht.
Ja, aber die Agentur hat ja gewonnen, deswegen hat sie meinetwegen auch recht gehabt. Aber was ich damit sagen will, ist, ich glaube, dass dieses zu denken, ein Chemistry geht vielleicht in die richtige Richtung, aber auch das ist ein Theaterstück. Also da führt jeder ein Theaterstück vor. So, das, glaube ich, kriegst du nicht anders. Mhm. Deswegen würde ich, glaube ich, das beste Prinzip, was für uns zum Beispiel auch immer super funktioniert, ist, wir kriegen ein Projekt, machen das und dann wird da mehr draus. Mhm. Und ich glaube, ehrlicherweise, jetzt kann man sagen, ja, du kannst ja nicht 700 Projekte vergeben. Nee, aber ich glaube schon, dass eine große Marke könnte auch mit sehr hochwertigen Agenturen, ja, gibst du 2 Projekte raus, ein für das und eins für das und arbeitest mal mit 2 Agenturen zusammen. Und dann siehst du, also ich glaube, dass du da beim Ergebnis schon immer wohin kommst, wo es mindestens okay ist, ja, selbst bei der schlechten. Und siehst aber, die andere war so viel besser, jetzt gehe ich mit der. Weil ich glaube, in einer 3-wöchigen Zusammenarbeit, da zeigt es sich wirklich. Mhm. Da ist dann, auch immer dieses, wir wollen nur die sehen, die da sind und so. Wie willst du das messen? Mhm. Also sagt da jeder im Pitch, ja klar, wir sind da. Doch nicht mehr gesehen. Mhm. Ich würde immer, glaube ich, Kunden raten, in Agenturen, die man interessant findet, mal auszuprobieren auf einem kleinen Projekt. Mhm. Und dann merkt man es.
Mhm. Ich finde den Punkt, den du eben genannt hast, auch total wichtig. Ne? Also diese Vorstellung, mittlerweile müssen wir auch relativ häufig CVs der Teammitglieder, die 1 bis 2 Seiten lang sein müssen, mit dezidierten Erfahrungen und so weiter, die dann ja aber, jetzt machen wir uns mal ehrlich, logischerweise auf anderen Kunden verkauft sind. Ja, ja, und dann kommt ein neuer Kunde und dann ziehe ich die ab. Das macht ja einen super Eindruck bei meinen Bestandskunden. Das finde ich eben ist auch so Teil dieser Unehrlichkeit, zu der man ja aber fast gezwungen und genötigt wird, weil man, und ich finde da mittlerweile eigentlich viel besser zu sagen, es gibt hier jemanden, der im Kern das Team für euch aufbaut, der genau versteht, was ihr braucht. Und ich finde eigentlich dieses Wachsen über erste gemeinsame Projekte so viel besser, weil dann hast du daraus ja auch, Stichwort Verlässlichkeit, eine Verlässlichkeit, dass du sagst, wisst ihr was, jetzt weiß ich auch, was ihr braucht. Und wir haben eine Verbindlichkeit und wir können hier, weiß ich nicht, 2, 3, 5 Leute für euch aufbauen, die sich um das Thema kümmern.
Ja, und ich glaube auch, dass du, also wenn du dich damit beschäftigst, dann siehst du schon bei einer Agentur, sicherlich bei einer kleinen Agentur ist es ein bisschen leichter, weil es noch fokussierter ist, aber du siehst schon, wofür sie steht und was du kriegen kannst. Also ich glaube, wenn du dir unsere Cases anguckst, dann siehst du, okay, das ist, meistens ist da irgendwas drin, wo man so ein bisschen hängen bleibt. Ja, dann hast du immer eine Grundlage, ist immer eine Wahrheit, eine menschliche Wahrheit. Die wird dann zum Produkt verknüpft und dann geht's los. Und wenn dir das zusagt, dann glaube ich, sind wir ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Fit. Und das, glaube ich, kann man, wie man das dann genau macht und wie viele Ressourcen stecken sie rein, mit welchen Leuten rede ich. Das kriegst du mit beim kleinen Projekt. Und dann kann man, glaube ich, wachsen. Also das ist der Weg, der für uns gut funktioniert. Wir haben auch schon, also ich glaube auch bei diesen Pitches, also wer, mit wie vielen Leuten wir gesprochen haben, wie man Pitches macht. Ja, also die kannst du von hier bis nach Berlin aufreihen. Und die werden alle schlau.
Weil du dich einfach interessiert hast, wie das andere machen und was
so. Fragst dann mal, dann hast du irgendwann verloren, dann rufst du halt mal X an, ja, und sagst, jetzt sag du mal so. Und es ist immer schlau. Ist aber immer anders als der andere. So, und dann sagst du, okay, so, also ist es jetzt, der eine sagt, ja, nee, du musst reingehen und die eine große Idee, die ist es. Nee, die große Idee ist völlig uninteressant, du musst denen sagen, dass du bereit bist, ab morgen das und das für sie zu liefern. Okay, was denn jetzt? So, und ich glaube auch da musst du als Agentur einfach dann mal einen Weg finden, dass du sagst, damit fühle ich mich jetzt wohl. Ich glaube, dass man im Pitches immer ein bisschen mitdenken muss, dass man halt schon in diesen 2 Stunden wirken muss. Das ist auch völlig legitim. Ja, also irgendwie muss sich ja mal jemand an dich erinnern. Das ist was man vielleicht auch ein bisschen noch nach vorne treiben kann bei uns. Aber ich glaube, dass es nicht diese eine Weisheit gibt. Es gibt, glaube ich, weiß nicht, mir würden 2, 3 Leute anfangen dieser Agenturwelt in Deutschland zumindest, wo ich denken würde, die scheinen irgendwie echt gut zu pitchen. Aber die meisten anderen gewinnen und verlieren ähnlich wie wir, würde ich sagen. Und auch wenn du unsere gewonnenen Pitches nimmst, dann sage ich immer, ja, da hat verfangen, was wir tun. So, die fanden das dann super. So, und ich kann jetzt, also klar würde ich Dinge anders machen und wir haben auch natürlich Fehler gemacht, aber es gibt auch Pitches, wo ich heute noch sagen würde, also ich klick mir immer gerne Decks so nach 3 Wochen nochmal durch. Weil manchmal denkt man dann wirklich, Alter, wirklich? Hast du gedacht, das ist gut. So, aber manchmal denkst du auch, nee, würde ich genauso noch, also fast genauso nochmal machen. Und da, auch solche haben wir manchmal verloren. Wo ich sage, ja gut, dann hat es irgendwie
hat es nicht sagen sollen. Ne? Ja, ja so. Gut, und dafür sind auch die Kunden zu unterschiedlich, als dass du sagen könntest, das ist jetzt die Blaupause, wie man pitchen muss.
Ja, genau.
Weil manchen ist es einfach total wichtig, irgendwie, wie gewissenhaft ist das, sind die Zahlen überprüft, haben wir Data, haben wir dies, haben wir das, und der andere sagt, es mir doch egal, ich will einfach nur die große Kampagnenplattform und die nächste Big Idea. Also, und dann ist auch die Frage, wie sind die Kunden aufgebaut? Und vielleicht in dem Kontext noch, weil du hast es vorhin kurz angeschnitten, also ich glaube nicht an die Trennung von, also du hast ja noch nicht mal gesagt Kreation und Media, sondern ich sag mal klassischen Kreativagenturen und Social Media. Wie begeistert bist du davon, mit anderen Agenturen zusammen zu arbeiten in Modellen? Also macht das, oder andersrum, an welchen Stellen macht das Sinn für dich?
Noch ein Punkt ergänzt, weil mir gerade einfällt zu dem, was du eben gesagt hast. Ich würde auch für die Leute, die bei uns arbeiten, wir verlieren einen Pitch, ja, und jetzt beim nächsten Mal machen wir alles anders. Jetzt verlieren wir den wieder. Was machen wir jetzt? Ja, genauso, wir gewinnen einen Pitch, das machen wir alles genauso. So, den verlieren wir. Hören wir dann auf damit? Also ich finde auch interne Verlässlichkeit zu haben, das ist das, woran wir glauben. Das heißt nicht immer, dass wir perfekt sind, aber wir haben etwas, woran wir glauben, wie Werbung wirkungsvoll ist. Und das ziehen
das
wir
stimmt.
durch. So.
Es gibt einen schönen Satz, den habe ich kürzlich, ich weiß nicht mehr, wo ich ihn gehört habe, aber der hieß, our business is a self-confidence business. Und ich finde, dass sich treu bleiben, sich selbst in einer Sache sicher sein, sich nicht gleich umpusten zu lassen vom ersten Gegenwind. Und ja, stehst du halt mal wieder auf, musst das Krönchen richten und weiterlaufen. Aber für die Mannschaft ist ja nichts schlimmer, als wenn du wie das Fähnchen nach dem Wind irgendwie jedes Mal wieder dich neu justierst.
Deswegen, und ich glaube auch, also weil dann bist du beim nächsten Mal nur anders. Also weißt du, diesmal haben wir irgendwie keine Vorstände mitgebracht. Beim nächsten Mal gehen wir alle nur Vorstände. Wer weiß, ob das funktioniert. Muss halt irgendwie so. Deswegen glaube ich, muss man so ein bisschen seinen Weg finden und das auch da, Entschuldigung, Verlässlichkeit für dann halt Kunden, was man kriegt. Das ist, glaube ich, ganz gut. Jetzt hast du die Trennung von Social Media und klassischer Media, wie man es fragt.
Ja, ich kam nur drauf. Ja, ich kam so ein bisschen drauf, weil es ja mittlerweile kaum noch Etats gibt, wo man sich nicht in Agenturmodellen wiederfindet, wo man einen Großteil der Zeit auch mit Governance und wie arbeiten wir jetzt zusammen und wie grenzen wir Budgets voneinander ab. Du hast vorhin gesagt, wenn der Wind nicht von innen kommt, sondern von außen. Und manchmal kommt er dann aber auch in Agenturmodellen, wenn alle sich hoch und heilig versprechen, keiner greift die Töpfe der anderen an und dann ist es aber die ganze Zeit eigentlich so. Also ich wie glaube, zielführend findest du das in solchen Modellen?
Ich glaube ehrlicherweise, das ist dann zielführend, wenn es einen klaren Lead gibt. Mhm. Weil das ist wirklich faszinierend, weil es meiner Meinung nach nie ganz aufgehört hat. Und zwar, als ich Volkswagen gemacht habe, gab es sozusagen eine digitale und eine klassische Einheit. So ganz, ganz wirklich so in den Anfangszeiten ganz klassisch aufgebaut. Und es war immer dasselbe Spiel. Mhm. Wir schickten die Idee, die digitalen Leute kriegten eine Idee und die sagten, oh, das funktioniert digital nicht. Die schicken uns eine Idee und sagen, das ist keine gute Idee. So, also so, das war die Anfangszeit. Aber ich glaube, und in dieser Zeit sind Social Media, also ich stand in Confis, hat große Kampagnen präsentiert, die eigentlich abgewunken waren und alles, was die Social Media Agentur sagen musste, ist, das funktioniert auf Social nicht. Die konnten nicht sagen, wie es funktioniert, aber das hat gereicht, um einen Kunden zu verunsichern. Ich glaube, diese Zeit ist völlig vorbei, weil die Kunden viel, viel schlauer geworden sind, weil wir alle wissen, was jetzt funktioniert und weil die Leute auch, die bei uns arbeiten, ob wir jetzt klassisch oder Social, was auch immer sind, die sind damit aufgewachsen, also die können gar nichts anderes mehr. Das heißt, glaube ich, da ist im Produkt diese Trennung mir gar nicht klar. Ich glaube, natürlich gibt es ein paar Dinge, die vielleicht vom Setup dieser Agenturen dann eine Agentur schneller kann und besser kann oder genauer kann. Dann würde ich aber immer sagen, gut, dann muss es jemanden geben, der sagt, das ist die Idee, ja, und der laufen wir jetzt alle hinterher. So, das ist ehrlicherweise auch bei Mediaagenturen. Das ist genau dasselbe. Das ist auch eine Diskussion, die es, glaube ich, seit 150 Jahren gibt. Aber das hilft schon, wenn man sagt, okay, das ist die Idee und wir überlegen jetzt alle, wie wir diese Idee sozusagen Rechnung tragen, wie wir sie gerne umsetzen, was wir machen. Also wir arbeiten für viele Kunden auch mit Socialagenturen zusammen. Das klappt oft super. Wir sagen auch ganz offen, auch das habe ich jetzt so ein bisschen bei das Learning bei Mediamonks, weil die haben ja dann täglich eine neue Agentur gekauft. Und dann konnte man immer jemanden in Chicago anrufen, der konnte was ganz Tolles. Und das war super. So. Und dann hat man immer da viel gelernt. Und genauso machen wir es jetzt. Also wir rufen dann irgendwie, weiß nicht, wir haben eine TikTok-Agentur, mit der wir relativ eng sind. Mhm. Ja, und es ist nicht so, die gehen ans Telefon, wenn ich anrufe, sondern wir schenken uns gegenseitig Stunden. Mhm. So. Und dann, die nehme ich auch mit in den Pitch und sage, das haben die gemacht. Mhm. So. Aber das ist die Idee. Und so wird das da umgesetzt. Und das machen die. Mhm. So, und dann weiß auch jeder, das wird richtig produziert und kann das so machen, wie es gemacht werden muss. Deswegen glaube ich, diese Offenheit zu sagen, das kann ich auch nicht, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube nur, dass man es dann als auch für den Kunden hinkriegen muss. Also du kannst jetzt, ich glaube, dass es oft ein Modell ist, und das mag ja auch okay sein, dass jemand einfach zwei Agenturen sich hält. Also die machen eigentlich dasselbe, die eine heißt so, die andere heißt so. So, das ist ja auch völlig legitim, aber da kann man es auch sagen.
Mhm. So. Ja, absolut. Hast du recht, das stimmt. So, das ist, Till, zum Ende unserer Folge, ich könnte tatsächlich noch mindestens eine Stunde mit dir quatschen, weil ich das super finde. Vielleicht noch mal so ein Blick, ein ehrlicher Blick auf die Branche und die Entwicklung. Was sind so Sachen, wenn ich dich jetzt frage, die dir als erstes einfallen, die dich brutal nerven, wo du sagst, ja, kein Wunder, dass wir alle miteinander ein Stück weit in so eine Misere geschlittert sind, weil also trotz technologischer Unterstützung, Fortschritt ohne Ende und allem, ist ja die Werbebranche eine der wenigen, die mit dem technologischen Fortschritt immer schlechter geworden ist.
Es hat ein Stratege von uns schön gesagt, der hat den Satz gesagt, es gab auf dieser Welt noch nie so viel Unterhaltung, nur die Werbung ist weniger unterhaltend geworden. Und das finde ich echt interessant. Also, früher war ein Werblock unterhaltsam, vielleicht nicht immer und nur, aber da gab es schon immer Pieces, die kannte jeder, hat über jeder gesprochen. Das gibt es nicht mehr. Also, ganz, ganz selten. Und das ist eigentlich lustig, weil es ist so viel Entertainment da draußen. Und das, was am meisten von den Leuten will, nämlich Produkte verkaufen, ist aber am wenigsten unterhaltsam. Also, das finde ich schon eine interessante Entwicklung.
Woher kommt das?
Das weiß ich nicht, weil ich glaube, und das ist, also ich will wirklich der Versuchung widerstehen und jetzt hier den großen Rant auf diese Branche, die ich echt mag und wo ich es auch völlig legitim finde, wenn Leute es anders sehen als ich, weil die sind dann erfolgreich, also meinetwegen, also wenn sie einen Markt haben, ist ja alles gut. Ich glaube ehrlicherweise, dass das, was ich gerade merke, es freut mich so ein bisschen, es ist vielleicht eine Krise, Ich habe aber überhaupt nicht das Gefühl, dass Ideen in Frage gestellt werden. Ich glaube, jetzt werden so Side-Hustles, die mir dann irgendwie aufgebaut wurden, die werden gerade ein bisschen hinterfragt. Bringt das wirklich was oder was machen die eigentlich so? Und das ist ja auch ist immer so in der Krise, das ist legitim. Ich glaube aber, dass das, was ich merke bei unseren Kunden, da ist überhaupt kein Infragestellen von wir brauchen eine tolle Kreation. So, das ist meiner Meinung nach nicht bedroht. So, deswegen glaube ich, dieser Rant auf die Branche bleibt aus. Ich freue mich, wenn es sozusagen wieder auf ein bisschen mehr, ja, also ich habe immer extrem Angst vor heißer Luft. Und das steht mir manchmal, uns als Agentur, glaube ich, manchmal im Wege. Ja, also ich sage, oh, ist so ruhig um euch. Ja, ist halt so. Und wir werden das auch nicht mehr. Deswegen freue ich mich gerade auch mal hier zu sein. Aber ich finde, das ist, da habe ich schon das Gefühl, dass es wieder, man reden kann, man über was brauchst du, was brauchst du nicht, warum ist es richtig, auch mal, man hat was gemacht und dann nochmal drüber reden. Also nochmal, okay, das haben wir jetzt gemacht. War es wirklich gut, war es nicht gut? So, da ist nur, ich habe irgendwie das Gefühl, dass eine Inhaltlichkeit gerade hochkommt, die ich gut finde. So, und die, ja.
Ach, ist ein toller Ausblick. Ich finde, Substanz und Besonderheit bleibt jetzt hängen. Es gibt auch schlimmere Wörter, mit denen man in Zusammenhang gebracht wird, oder?
Ja, ja, besonders ist mein
Lieblingswort. Hab tausend Dank für das gute Gespräch.
Ich freue mich sehr, wie ihr so bleibt.